D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Ins Ausland. Ins Ausland sollen wir ja alle gehen im Studium. Im Ausland zu sein, das ist so ein Qualitätsmerkmal der akademischen Ausbildung. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, wo man hingeht. Es gibt so die langweiligen Auslandsländer, wo alle hingehen. Und es gibt die ganz spannenden, wo jeder sofort sagt, Mensch, du warst in China zum Beispiel. In China, da hast du auf jeden Fall einen Job sicher. Aber ob das tatsächlich so stimmt, das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Mein Studium kümmert sich heute um das Studium, das Auslandsstudium in China und auch darum, wie chinesische Gaststudenten in Deutschland zurechtkommen. Darauf wollen wir schauen, das ist unser Thema. Und das fängt natürlich ganz häufig, wenn es um das Zurechtkommen geht, mit der Landessprache an. Also, reicht Englisch? Kommt man damit durch? Oder vielleicht noch ein paar Brocken Französisch oder Spanisch oder was man sonst so von der Schule mitbekommen hat? Richtig schwierig wird es in Ländern, in denen Englisch eben nicht die Standardumgangssprache ist. China gehört dazu und Chinesisch gilt als wahnsinnig schwere Sprache. Das lernt man nicht mal eben so. Das hat sich auch mein Kollege Stefan Fröhlich gedacht und hat einfach mal ausprobiert, wie weit man eigentlich in Peking kommt, wenn man kein Chinesisch spricht, sondern nur Schulenglisch.
Hallo, Taxi.
Hallo.
Do you speak English?
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 不懂。
Okay. Can you bring me to the... Peking International Youth Hostel?
听不懂你说的话，下去换一了。
Okay.
我听不懂。去查理村是吧？
Nee, das war wohl nichts. Der Taxifahrer schmeißt mich wieder raus und ich stehe mit meinem großen Rucksack wieder mitten auf der Straße. Da bin ich also. Hallo Peking, hallo du laute und schnelle Metropole. Eigentlich heißt es natürlich Ni Hao Beijing, aber das ist ja mein Problem. Ich spreche kein Wort Chinesisch. Mit Englisch komme ich hier jedenfalls nicht sehr weit oder nur sehr holprig, wie bei meinem Erlebnis im Kiosk.
Hello, Ni Hao. Cola? Cola? You have Coca-Cola?
Der Kioskbesitzer schaut mich nur fragend an. Als eine junge Chinesin den Laden betritt, bekomme ich Hilfe.
Cola.
Cola.
Coca-Cola.
Yes.
Cola.
Etwas umständlich, aber immerhin, es hat geklappt. Der Verkäufer gibt mir dann nicht nur die Cola, sondern auch gleich meine erste Chinesischstunde. Ob ich das jetzt so richtig nachgesprochen habe? Und wieso ist diese Sprache eigentlich so kompliziert? Ich lasse mir das mal genauer erklären, und zwar von Frau Zhao. Frau Zhao ist Chinesischlehrerin in der amerikanischen Botschaft in Peking. Sie empfängt mich für einen kleinen Crashkurs bei sich zu Hause.
Ni hao, Stefan.
Ni hao.
Ni hao, ma?
My name is Stefan. I don't know anymore. I can say ni hao, but I think then it ends.
Okay, so maybe today we can just learn some basic sentences to greet each other in Chinese.
Yes, please.
Okay. Okay, so as you know, you already know that ni hao, right?
Yes.
Okay, and then this is just like hello.
Okay.
So if one person say ni hao, and then just like what do you respond? You just...
I would say ni hao too.
Yes, right. And then sometimes we also have a question.
Okay.
Like ni hao ma?
Ni hao ma?
Yeah. So ma is like a particle.
Okay.
It's always like at the end of sentence to show it's a question.
Okay.
So like, how are you doing? And then if person ask ni hao ma, respond like 我很好.
我很好.
对了.
Dann erklärt mir Frau Zhao, dass ich im Chinesischen unbedingt auf die richtige Betonung der Wörter achten muss, denn die kann ein und demselben Wort komplett andere Bedeutungen geben. Ich lerne vier verschiedene Betonungsarten kennen.
Okay, so the first tone is always the highest, like tu.
Tu.
Yeah, okay. And second tone, start lower and rising, tu.
Tu.
Okay, and the third tone is even lower, tu. So first go down and then go up.
Two.
Very good. And then the fourth tone is just from the highest to the lowest. So two.
Two.
Yes. Okay, so all together it's like two.
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 To.
Okay, so let's say, what's the difference between the tones? If you cannot pronounce correctly, people will misunderstand you like this. 兔子. Okay, in Chinese means rabbit. But if you pronounce wrong, if you say 兔子, it means people who don't have hair.
Okay.
So you have to pay attention to the tones when you study Chinese. Otherwise, you'll be totally wrong.
Zum Schluss liegt mir natürlich noch eine Sache am Herzen, die Cola.
Coca-Cola, they have a Chinese name, it's like Coca-Cola. Just translate from the pronunciation of English. Mm-hmm. But normally people will not say Coca-Cola. We'll just say 可乐. So we just try. Okay, 可乐. Yes, so you have to also pay attention to the tones. When it's very accurate, people will be very easily to understand what you say. Mm-hmm. 来一个可乐. Very good.
What did I just say?
Okay, so I said 一个. This one.
Okay.
Okay. 来一个可乐. 来一个 here means bring me one. Okay, so bring me one cola.
来一个可乐.
Very good, very good. I can understand you. Maybe we can try. Later we can go to the street. You have to buy one cola.
All right, we try it.
Natürlich muss ich jetzt auch mein Wort halten. Also ab zum nächsten Kiosk. Frau Zhao wartet draußen.
Ni hao. Laige可乐.
可乐. 大的小的? 什么样的?
一个.
一个.
Okay, geht zum Kühlschrank und holt was raus. Eine Cola. Danke.
Bye bye.
Bye bye.
Bye.
I got it.
Sinologie, so heißt Chinesisch, wenn man das studiert als wissenschaftliches Fach. Und das gehörte mal, naja, man kann sagen, zu den Orchideenfächern an deutschen Hochschulen. Aber das hat sich natürlich geändert. Das Fach erlebt einen Boom seit der Reform- und Öffnungspolitik in China. Die begann Ende der 70er Jahre. Und seither ist eben ein Chinesisch-Studium auch bei uns in der Regel mit ganz guten Berufsaussichten gekoppelt. Und auch für Menschen interessant, die vielleicht keine große China-Leidenschaft besitzen, aber möglicherweise sich vorstellen können, Geschäfte zum Beispiel später einmal zu machen mit chinesischen Unternehmen. Meine Kollegin Julia Fiedler, die hat selbst Chinesisch studiert. Und Matthias Hof, der wollte von dir wissen, wie lange dauert das eigentlich, Julia, bis man diese Sprache wirklich so einigermaßen beherrscht?
Ja, auf jeden Fall länger als bei anderen Sprachen, ne? Wie lange dauert das? Ein paar Jahre schon. Muss man das studieren? Die Betonung ist halt sehr wichtig im Chinesischen, weil es eine tonale Sprache ist. Und das heißt, wenn ich die Stimme nicht richtig hebe oder senke, dann kann das Wort unter Umständen schon was ganz anderes bedeuten.
Und dann gibt es aber noch die vielen, vielen Schriftzeichen. Und die bestehen ja auch zum Teil aus vielen kleinen Strichen. Wie merkt man das? Muss man da die einzelnen Striche üben und sich einprägen? Wie geht das?
Ja, also das musst du. Ja, du musst erst die Striche lernen und dann lernt man die Schriftzeichen wirklich Zeichen für Zeichen auswendig. Aber wenn man jetzt ein paar kennt, dann kann man sich auch Eselsbrücken bilden. Also zum Beispiel das Zeichen für Schnee, das besteht im oberen Teil aus dem Zeichen für Regen und darunter ist das alte Zeichen für Besen und Schnee ist also fester Regen, den man wegfegen kann. Also ja, so kann man sich das merken.
Das hört sich auch schön an. Wie ist denn das Zeichen für Schnee? Sind das so kleine Pünktchen?
Ja, oben ist so ein kleiner waagerechter Strich, dann ist so eine Art wie so ein Bogen und da drin sind so kleine Punkte wie für Wasser und da darunter, genau.
Und
ja.
Der Besen sieht aus wie ein Besen?
Der sieht quasi so aus wie ein E.
Okay, ja. Alles klar. Wie viele Zeichen braucht man ungefähr? Das war jetzt nur eins, beziehungsweise zwei, die gekoppelt waren. Wie viele Zeichen braucht man ungefähr, um dann morgens seine Zeitung zu lesen?
Ja, also Zeitung lesen ist ziemlich anspruchsvoll, würde man ja auch nicht denken. Aber da haben wir in der Uni erst nach dem dritten Jahr mit angefangen. Dafür sollte man schon so 3000 Zeichen können. Aber da muss man immer noch Sachen im Wörterbuch nachschlagen.
Mhm. Du hast Regionalwissenschaften China studiert. Gibt es denn da einen Unterschied zur klassischen Sinologie? Hört sich auf jeden Fall für mich so an.
Ja, das ist nicht das Gleiche. In der Klasse klassischen Sinologie lernt man vor allem klassisches Chinesisch und man beschäftigt sich auch mit dem antiken China. Das, was ich gelernt habe, ist modernes Chinesisch, das man so ganz normal im Alltag und im Berufsleben verwendet. Und in meinem Studium wurde nicht nur die neuere Geschichte behandelt, also etwa der letzten 150 Jahre, die auch für die aktuellen Entwicklungen in China relevant ist.
Mhm. Ein chinesisches Studium ist also nicht gleich Sinologie, sondern es gibt auch praxisorientiertere Studiengänge. Kannst du denn da mal ein Beispiel nennen?
Ja, einige Unis in Deutschland bieten Verbundstudiengänge an, bei denen China-Kenntnisse mit anderen Fächern verknüpft werden. An der Uni Köln gibt es zum Beispiel den Bachelor Regionalstudien China. Und ich habe mit Professor Dr. Björn Ahl gesprochen, der an der Uni Köln für die China-Studien zuständig ist.
Die große Mehrzahl unserer Studierenden entscheidet sich für das Studium Regionalwissenschaften kombiniert mit Betriebswirtschaft. Das ist das, was am attraktivsten ist, wo wir die größten Zahlen haben. Man kann vielleicht dazu sagen, wir nehmen pro Jahr so zwischen 70 und 80 Bachelorstudierende auf. Wir haben relativ hohe Bewerbungszahlen von oft 500 bis 600 Studierenden auf diese Plätze. Es ist also sehr gut nachgefragt und das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Kombination, also sehr am modernen China orientierte spezifische Landeskenntnis auf der einen Seite zusammen mit dem Methodenwissen, mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt, mit einem juristischen Schwerpunkt oder mit einem anderen sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt, dass das doch Qualifikationen sind, die auf dem Arbeitsmarkt sehr stark nachgefragt werden.
Ja, zu den spezifischen Landeskenntnissen gehören chinesische Geschichte und Kultur. Und in Köln gibt es außerdem eine Besonderheit, das ist chinesische Rechtskultur, die Professor Ahl unterrichtet.
Mhm. An der Rechtskultur hast du selbst auch studiert und dazu noch den Schwerpunkt Jura gewählt. Was kann man damit machen? Also sind da chinesische Gesetze, die du da lernst und wie man sie auslegt? Oder wie funktioniert das Ganze?
Ja, also wenn man Jura wählt, dann ist man zum Teil an der juristischen Fakultät. Das heißt, man beschäftigt sich auch mit internationalem Wirtschaftsrecht und im Fach Rechtskultur am ostasiatischen Seminar lernt man dann noch die Entwicklung im chinesischen Recht kennen. Und wir haben auch gelernt, wie man chinesische Gesetze liest. Und damit kann man zum Beispiel Unternehmen beraten oder in der internationalen Zusammenarbeit arbeiten.
Und allgemein ist es ja so, die Jobaussichten mit Chinesischkenntnissen, die gelten als sehr gut, vor allem im Wirtschaftsbereich. Und das, nehme ich an, ist dann wohl auch eins der Haupteinsatzgebiete, wenn man mit dem Studium fertig ist.
Ja, die meisten landen schon in der Wirtschaft, aber nicht nur, hat Professor Björn Ahl erzählt.
Ich denke mal, die größte Zahl wird in Unternehmen arbeiten, aber viele gehen eben auch in Verbände, sind dann später freiberuflich beratend tätig, sowohl in China als auch in Deutschland in der Unternehmensberatung beispielsweise, bei Verbänden, in Behörden und so weiter. Und nach meiner Erfahrung kommen Bachelorstudierende von uns relativ schnell auch in der Arbeitswelt dann unter nach ihrem Studium.
Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Eigentlich ist das Schöne an dem Fach, dass man es auch ganz gut mit seinen eigenen Interessen verknüpfen kann. Ein früherer Kommilitone von mir zum Beispiel importiert Fahrräder aus China und eine andere Freundin ist Dolmetscherin geworden.
Die Fahrräder nach Deutschland? Kann man die hier kaufen?
Ja, genau.
Das
ja, im Internet, ja.
Was gibt es außer den Regionalstudien China sonst noch für Studiengänge mit China-Schwerpunkt in Deutschland? Da gibt es ja noch mehr.
Ja, neben Sinologie und den Verbundstudiengängen gibt es seit kurzem auch Chinesisch auf Lehramt. Das wird seit 2 Jahren zum Beispiel an der Uni in Göttingen angeboten. Man kann auch einfach BWL oder Jura voll studieren und dann Chinesisch dazu lernen, wenn die Uni das anbietet. In Ludwigshafen zum Beispiel gibt es da auch so einen kombinierten Studiengang, International Business Management. Und damit hat man sicherlich sehr gute Chancen.
Was mich jetzt wirklich noch interessiert, wie viele Zeichen kannst du insgesamt? Du hast eben am Anfang gesagt, 3000 braucht man, um morgens die Zeitung zu lesen. Und wie lange hast du studiert?
Ja, schon so 5 Jahre oder so.
5 Jahre? Wie viel kannst du inzwischen?
Ich denke mal, also ich habe es ja nie gezählt. Ich denke mal, es werden schon so um die 3.000-4.000 sein. Aber das Problem ist halt, wenn man es nicht regelmäßig übt, dann vergisst man es ganz schnell.
Julia Fiedler war das über Chinesisch lernen und über ihre Erfahrungen mit China. Mein Studium auf D-Radio Wissen. Chinesische Austauschstudenten, die wirken manchmal, wenn sie hier in Deutschland unterwegs sind, naja, eher so zurückhaltend und sind vielleicht nicht unbedingt als die ganz, ganz großen Partygänger bekannt. Aber was machen sie dann in ihrer Freizeit? Julia Fiedler, meine Kollegin, die hat sich unter einen chinesischen Freundeskreis gemischt, um mal zu erfahren, wie denn die Gaststudenten aus Fernost das Leben in Deutschland so erleben. Und sie wurde in eine Wohnheimküche am Rande von Köln eingeladen.
So früh war ich noch nie zum Kochen verabredet. Es ist 10 Uhr morgens und ich überreiche mein Himbeertiramisu. Die Wohnheimsküche duftet schon sehr verlockend.
Ich koche Hähnchenfleisch mit Kartoffeln. Das habe ich nur ausgedacht.
Ich koche gebratenen Reis mit Eier und Schinken. Das ist das typische Gericht aus Guangzhou. Ich komme aus Guangzhou.
Ich habe Wanwei bei Facebook kennengelernt und gefragt, was sie und ihre chinesischen Freunde in ihrer Freizeit machen. Da hat sie mich sofort zum Kochen eingeladen. Der einzige Nicht-Chinese außer mir ist Wanweis Freund Pavel.
Ich war total überrascht, wie die Chinesen das Essen genießen. Für mich war das einfach immer eine Aktivität, wie man das Auto tankt. Für mich das Essen war nie so wichtig. Und die einfach, nein, zuerst essen wir und es ist wichtig, was wir essen und wie wir es vorbereiten.
Pavel ist Pole und hat Wanwei im Deutschkurs kennengelernt. Die Kochgelage seiner Freundin müssen ihn sehr begeistert haben. Er hat sich für ein Chinesisch-Studium eingeschrieben. Jeder hat Zutaten für ein Gericht von zu Hause mitgebracht. In China wird anders gegessen als in Deutschland. Viele verschiedene Gerichte stehen in der Mitte vom Tisch. Jeder hat eine eigene Reisschale und pickt häppchenweise mit Stäbchen Gemüse und Fleisch von den Tellern in der Mitte. Der Wohnheimstisch füllt sich mit dampfenden Speisen und Wanwei verteilt den Reis.
Das ist Tomaten mit Eiern.
Und das ist einfach verschiedene Gemüse mit Fleisch.
Hähnchenfleisch mit gebratenen Kartoffeln.
Chinakohl mit Garnelen, ja.
Ja, und gebratener Reis mit Eier und Schinken.
Als wir sitzen und essen, ist es kurz still. Erstmal wird jedes Gericht probiert und die Köche werden gelobt. Die Freunde essen gerne, das ist klar. Aber was machen sie sonst so in ihrer Freizeit?
Essen ist wirklich wichtig für uns. Wir haben doch Esskultur in China. Ja.
Im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, die jungen Leute treffen sich in der Kneipe. Und ich glaube, das Trinken ist nicht so wichtig, sondern man sich treffen und sehen und sich unterhalten. Aber bei uns ist es gleich. Aber dieser Ort ist nur gewässert.
Also keine Kneipe, keine Disco, lieber zusammen essen. Alle in der Runde sprechen sehr gut Deutsch. Wir können uns problemlos unterhalten. Die Chinesen stellen mir viele Fragen über Deutschland. Obwohl sie hier leben, haben sie nicht so oft Gelegenheit, sich so mit Deutschen auszutauschen.
Ab und zu treffe ich mit meiner Partnerin. Essen, Kaffee trinken, Kuchen essen.
Meistens stellen sie mir eine Frage. Woher kommst du und wo liegt deine Heimatstadt? Und das Gespräch endet meistens mit, oh, China ist so groß.
Ich glaube, ein Deutscher ohne China-Interesse, die braucht keinen chinesischen Freund eigentlich. Wozu? Weil ich kann auch nicht so gut Deutsch sprechen und ich habe nicht so viele gemeinsame Themen außer China, Asien. Weil viele Musik kenne ich nicht und Fußball kenne ich auch nicht so. Und die Kulturen unterschieden sich zu sehr.
Aber unsere verschiedenen Kulturen machen die Gespräche an diesem Tisch ja gerade so lustig und interessant. Mit den Chinesen zu reden, ist fast so wie auf Reisen gehen. In ein Land mit skurrilen Bräuchen.
Einmal habe ich auf der Straße gesehen, dass die alte Oma in den Grafenkleidung verkleidet haben. Das war so süß. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Das ist ja nicht merkwürdig. Das zeigt, dass diese Stadt ganz offen ist. Das passiert nicht in China.
Im letzten Monat war ein paar Tage sehr warm. In meiner Uni, da ist so eine kleine Wiese. Da liegen schon ein paar Leute mit Büchern und Laptop in der Sonne. Und dann wir alle Chinesen stehen eben im Schatten. Oh, wie kann man da noch lesen? Wie kann man da mit Laptop arbeiten?
Ich habe einmal von einem Freund eingeladen, bei ihm Grillen zu machen. Und ich war auch ein bisschen überrascht, weil zum Beispiel in China, wenn wir grillen, wir machen alle zusammen. Aber bei dieser deutschen Familie, es gibt eine besondere Maschine oder Geräte.
Okay.
Ja, der Vater
war dafür verantwortlich und alle haben darauf gewartet.
In China gibt es mehr Auswahl zum Essen. Gemüse, Mais. Aber in Deutschland, ich habe nur Würst gesehen.
Ich finde auch sehr komisch, dass sie auch Käse grillen.
Und schon ist das Gespräch wieder beim Essen gelandet. Aber dann rückt Jin Wei, der einzige Junge in der Runde, doch noch eine Partygeschichte heraus.
Auf einer Geburtstagsparty habe ich Rum, Wodka, Sekt und Bier, alle Art Alkohol, die ich kenne, habe ich alle probiert. Ich weiß nicht, auf einer Party gibt es so viel. Ich habe auch solche Tränen gespielt. Es war mit ein bisschen Salz auf der Hand schütteln und mit einer Limonade.
Und Tequila.
Und zuerst Salz lecken und dann das Wein trinken und mit Limonade im Mund.
Das ist kein Spiel.
Das ist kein Spiel?
Nein, das ist kein Spiel, denn man trinkt Tequila. Warst du betrunken?
Ja, ich war betrunken und dann haben sie mich auf mehrere Party eingeladen.
Wer hätte gedacht, dass Tequila trinken, in der Sonne liegen und grillen auf andere so seltsam wirken könnte? Die Teller sind leer gepickt. Jetzt ist mein Himbeer-Tiramisu dran. Im deutschen Freundeskreis ist es unfehlbar. Aber was sagen die Chinesen?
Schmeckt so gut. Deutsches Essen ist meine den Hauptgericht. Nee, Nachspeise.
In der Schüssel bleibt nicht mal ein Höflichkeitsrest. Als ich aus dem Haus trete, bin ich wieder in Deutschland. Mein Besuch in der Wohnheimsküche hat sich gelohnt. Obwohl erst Mittag ist, habe ich sehr viel erlebt und natürlich sehr lecker gegessen.
Julia Fiedler über ihren Besuch in einer chinesischen Wohnheimküche am Rande von Köln. Radio Wissen, mein Studium. Wir reden zwar heute über China, aber nicht nur über China und den Auslandsaufenthalt in China, sondern wir wollen auch schauen, was sich an deutschen Universitäten tut aktuell. Und da ist zum Beispiel eine Frage, mit denen sich viele Hochschulen im Moment beschäftigen. Was kommt da eigentlich im kommenden Wintersemester auf uns zu? In Nordrhein-Westfalen schließt ja in diesen Wochen der doppelte Abiturjahrgang seine Schullaufbahn ab. Das heißt, es wird mit mehr Studienanfängerinnen und Anfängern gerechnet. Und die Hochschulen reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Viele geben sich wirklich Mühe, die Schülerinnen und Schüler, noch Schülerinnen und Schüler, für das zu interessieren, was bei ihnen an der Uni los ist. Zum Beispiel die Ruhr-Universität in Bochum. Die hat ein Projekt aufgelegt, das nennt sich RUB-Guides, RUB von Ruhr-Universität Bochum. Und diese RUB-Guides, das sind freiwillige Studierende, die Schülerinnen und Schülern erklären, wie das denn so läuft mit dem Studium. Und einer von denen ist Arne Michels jetzt am Telefon. Hallo Arne.
Guten Tag Armin.
Was macht ihr da als RUBGuides? Was ist diese Arbeit? Wie sieht die aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also die RUBGuides sind initiiert von der allgemeinen Studienberatung hier an der Universität. Und die RUBGuides, die sind alle im Studium stehende Studenten, die Interesse daran haben, möglicherweise weil sie es selber so nicht erlebt haben oder weil sie es gerade eben so erlebt haben, Schüler an die Hand zu nehmen und denen nicht nur Erfahrungsberichte zu liefern, wie deren Schritt vom Abitur zum Studium abgelaufen ist, sondern auch, wie dann letztendlich das Studium insbesondere natürlich in den ersten Semestern aussieht.
Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, ja, wie so eine Art Tutorentätigkeit oder was macht ihr da?
Genau, so könnte man das eigentlich sagen. Also es ist eine vorgelagerte Tutorentätigkeit, weil die Universität bietet zumindest in den meisten Fakultäten dann auch selber nochmal ein Tutorenprogramm an, was einen dann im ersten, zweiten und dritten Semester so betreut. Ja. Und ja, so was machen wir dann? Also die meisten von uns RUBGuides bieten das auch immer an, dass dann die Schüler auch individuell nochmal nach dem Hochschulbesuch hier auf sie zukommen können mit Nachfragen, die sie jetzt unbedingt nicht in der großen Gruppe stellen wollten oder so.
Was wollen die Schüler denn von dir wissen?
Die meisten Schüler wollen tatsächlich natürlich immer wissen, also gerade bei Jura natürlich, muss man super Noten haben, ja, wie läuft das Studium ab? Und die haben dann natürlich auch immer gehört, das große Staatsexamen, wie bereitet man sich darauf vor? Und dann natürlich die Berufsperspektive.
Wo nimmst du die Zeit her? Jura gilt ja jetzt auch nicht unbedingt als Studienfach, in dem man irgendwie nur so halbtagsmäßig an der Uni unterwegs ist. wo nimmst du die Zeit her, dich da zu engagieren?
Ja, das ist das Schöne an den RUBGuides. Wir kriegen von Julia immer mitgeteilt, welche...
Das ist eure Studienberaterin.
Genau. Julia Zwieberg, die macht das hier, die betreut die RUBGuides. Die teilt uns dann immer mit, welche Schulen haben Interesse mit einem Hochschulbesuch oder wir RUBGuides kommen zu denen an die Schule. Das sind meistens so 4-5 Termine im Monat. Und ich nehme einfach die Freiheit, dann nur einen Termin im Monat wahrzunehmen. Und das ist dann zum Glück auch immer 1 bis 1,5 Stunden. Und die Zeit kann ich mir nehmen dafür. Und die nehme ich mir auch gerne, weil ich zum Beispiel habe es selber nicht so erfahren, dass ich begleitet wurde. Auch aus dem Elternhaus heraus nicht, weil meine Eltern selber Arbeiter sind. Also die haben kein Abitur oder so und die haben sich mit dem Studium natürlich auch nicht beschäftigt und konnten mir deswegen keine Betreuung bieten und deswegen tue ich das dann gerne und wir haben ja auch gerade im Ruhrgebiet viele von diesen gemeinhin genannten Arbeiterkindern.
First-Generation-Students heißen die, ne?
Wenn ja,
die
Ersten sind in ihrer Familie. Wenn man es neudeutsch so nennen möchte, auch, klar, genau. Und insbesondere denen möchte ich dann natürlich die Möglichkeit bieten, dann Ansprechpartner zu haben. Ja.
Du machst das jetzt seit, ich glaube, Beginn des letzten Wintersemesters, also genau. Oktober. Das ist ja schon etliche Monate. Bereitest dich parallel noch auf dein eigenes Examen vor.
Genau.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen was zur Motivation gesagt. Aber was war damals der Impuls zu sagen, ich engagiere mich da?
Mein Impuls war, dass ich im Wintersemester davor, war ich im Ausland und habe da mitbekommen, wie andere Universitäten so diese Erasmus-Betreuung machen. Ne? Und das ist ja eine ganz ähnliche Geschichte. Also man kommt dahin ins andere Land und weiß erstmal gar nichts. Ne? Und dann erzählen die einem auch einen da über das Studium. Und das habe ich so jedenfalls bisher noch nicht gekannt hier an der Universität. Und ich habe dann tatsächlich einfach nur auf einen Aushang, der bei uns in der Fakultät im Treppengebäude war, geantwortet. Und mich daraufhin dann beworben. Und dann war das auch alles ganz unproblematisch. Dann kriegt man da so eine kleine Einführung. Was sind die RUBGuides? Was machen die RUBGuides? Also eigentlich genau das, was ich Ihnen jetzt auch erzähle. Und dann kann man schon zum ersten Treffen da hingehen.
Ist das so eine Art PR-Tätigkeit auch für die Uni? Also werdet ihr da so geschult, dass ihr so ganz im Sinne der Hochschule reagiert und antwortet?
So würde ich das nicht verstehen. Nein, auf gar keinen Fall. Also uns wurde auch nicht gesagt, macht kräftig Werbung für die Universität speziell, sondern jeder Student macht das, glaube ich, ganz freiwillig auch, weil er sich so selber begeistert für dieses Studium, sonst würden wir das ja auch als RUBGuides gar nicht machen. Und wir wollen natürlich dann auch die Vorzüge unserer eigenen Fakultäten präsentieren. Das ist ja ganz klar, das macht man natürlich auch gerne. Aber ich glaube, ganz allgemein ist jedenfalls mein Interesse dann auch, den Schülern zu sagen, es muss nicht unbedingt Jura sein, wenn ihr das nicht wollt. Aber das Interesse, das grundlegende Interesse ist ja auch erstmal da, wenn die sich dann anmelden bei Julia für Jura. Ne? Und dann sage ich denen, klar, andere Fakultäten sind auch schön. Ne? Aber hier in Bochum ist das und das ganz gut.
Gibt es irgendwelche Erlebnisse, die dich überrascht haben, als du mit Schülerinnen und Schülern so über den Jurastudiengang gesprochen hast oder den vorgestellt hast? Irgendwelche Sachen, die besonders in Erinnerung geblieben sind, seit du dich als RUB-Guide engagierst?
Ja, also im Sinne von einer ganz besonderen Frage, die mich da überrascht hat. Ja.
Zum Beispiel?
Ist mir bisher tatsächlich noch nicht vorgekommen, weil ich mich selber auch dadurch, wie ich gerade gesagt habe, ne, mich selber so intensiv mit meinem Studium beschäftigen musste, habe ich mich einfach auch kreuz und quer informiert. Ne?
Also es hilft dir auch für dein eigenes Studium und die Organisation des eigenen Studiums?
Ja, sicher. Also ich bin auch wirklich der Meinung, dass wenn man über sein eigenes Studium spricht, auch ganz gezielt auf Nachfragen antwortet, man das selber noch so ein bisschen besser verstehen lernt. Ja? Also ich habe das auch, weil ich hier an der Fakultät auch arbeite, mitbekommen von Arbeitsgemeinschaftsleitern, die sagen, ich habe Jura auch so richtig intensiv gelernt, dadurch, dass ich Sachen erklärt habe. Und das, ich meine, ich tue das in einem ganz, ganz beschränkten Rahmen, ne? Dass ich dann mal erkläre, so, wo das BGB herkommt, wie das so alles in sich funktioniert. Und mir selber hilft das auch, klar.
Jetzt musst du aber eine Geschichte mir doch noch erklären. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du mal Maschinenbau und E-Technik angefangen hast als genau. Studiengänge. Wie kommt man von solchen Studiengängen ausgerechnet zu Jura?
Das ist, glaube ich, deswegen so leicht zu erklären, weil Jura so schön logisch funktioniert. Also es ist ja wirklich auch mehr...
Maschinenbau etwa nicht? Doch, würde man
ja,
doch jetzt hoffen.
Ja, doch eben, ja. Das ist ja das Vergleichbare daran.
Okay.
Ne? Das Jura-Studium ist leichter zu verstehen, wenn man tatsächlich auch so ein bisschen mathematische Vorkenntnis oder mathematisches Interesse hat, weil... Wenn man so einen Tatbestand durchgeht, dann ist das fast so ein bisschen wie Rechnen. Man rechnet das eine zusammen, am Ende steht das Ergebnis, das ist dann die Rechtsfolge. Und ich bin nicht originär von Maschinenbau direkt auf Jura geschwenkt. Das waren dann auch Gespräche mit meinen Lehrern früher und ich habe mich auch selber, als ich im Abitur relativ viel Zeit hatte, ins Landgericht bei uns in Bochum gesetzt, ne, und habe mir da einfach mal so eine Verhandlung angehört und dann mit den Richtern danach der Verhandlung gesprochen und das hat einfach bei mir so ein bisschen Interesse geweckt.
Wunderbar. Arne Michels war das von der Ruhr-Universität Bochum. Dort einer von rund 100 RUB-Guides-Studenten, in der Regel fortgeschrittene Semester, die Schülerinnen und Schülern aus dem Umland erklären, wie denn ihr Studium so funktioniert und ihr Studienfach und damit ein bisschen Werbung machen für die Unis. Vielen Dank.
Ja, bitte sehr, Armin.
ein Auslandssemester in den USA oder auch ein Jahr Erasmus-Austausch in einer europäischen Metropole. Damit liebäugeln ja viele Studenten irgendwann mal im Laufe ihres Studiums. Das wird ihnen auch angeraten von allen, die sagen, wie man Karriere gut machen soll. Da gehört einfach ein Auslandsaufenthalt dazu, eben um eine andere Kultur kennenzulernen, viele neue Leute zu treffen, zu reisen, zu feiern, alles das. Aber dafür nach China gehen? Viele fühlen sich vielleicht abgeschreckt, weil sie Angst haben vor der ganz fremden Kultur, vor der als kompliziert geltenden Sprache. Darüber reden wir heute hier bei Mein Studium. Und Julia Fiedler, meine Kollegin, die war ja selber in China und hat eigentlich als Fazit mitgebracht, man muss davor keine Angst haben. Sie hat das ja auch studiert und da hat sie, als sie jetzt zuletzt in Peking war, sich auf einer WG-Party mal mit deutschen Studenten unterhalten, wie die denn ihren Auslandsaufenthalt im Reich der Mitte erleben.
Chinesische Nachbarn müssen ganz schön tolerant sein. Es ist Mittwochnacht und in einer Pekinger WG feiern Studenten aus den USA, Äthiopien und China eine laute Party. Der Gastgeber ist Edzard, ein Deutscher.
Ich mache hier einen Master an der Tsinghua in International Relations, also internationale Beziehungen. Einer meiner besten Freunde wollte mit mir zusammen studieren, irgendwo ganz exotisch. Ich war vorher noch nie in Asien gewesen und habe mir dementsprechend überlegt, wenn man nochmal nach China geht und das wirklich kennenlernen möchte, dann muss man das eigentlich an einem Punkt in seinem Leben machen, wo man noch relativ aufgeschlossen ist.
In der WG-Küche wirkt China nicht besonders exotisch. Die Studenten futtern Chips, trinken Bier und sprechen Englisch. Die meisten können erst wenig Chinesisch. Das ist aber kein Hindernis, wenn man in China studieren will, sagt Susanne Preuschow vom Akademischen Auslandsamt in Köln.
Es gehen deutlich mehr Leute, deutsche Studierende, nach China, um dort zu studieren, weil es mittlerweile dort englischsprachige Studienprogramme gibt, weil die ganzen Eintrittsbarrieren viel, viel geringer geworden sind.
Die Tsinghua, an der Edzard studiert, ist eine der renommiertesten Unis in China. In China ist Netzwerken sehr wichtig und wer sich einbringt, kann an der Tsinghua wertvolle Kontakte knüpfen. Zum Beispiel durch die Mitarbeit bei einem der vielen Projekte auf dem Campus.
Es stehen einem viel mehr Türen offen. Also wir sind in einer Gruppe, die nennt sich Think in China. Da organisieren wir einmal im Monat, dass ein Professor, ein Chinesischer, sich für westliches oder auch asiatisches Publikum hinstellt, einen Vortrag hält über ein Thema. Also ich habe selten so viel Insights von Professoren bekommen, weil du mit denen dann anschließend auf einer kleinen Afterparty dann auch mit denen persönlich sprechen kannst.
Ein Aufenthalt in China muss nicht teuer sein. Für viele Programme gibt es Stipendien. Wer den Schritt nach Asien wagen will, hat einige Möglichkeiten.
Um in China zu studieren oder Zeit in China sinnvoll zu verbringen, gibt es sicher vor allen Dingen die Summer Schools als Möglichkeit und auch um die Eintrittsbarriere gering zu halten. Aber es gibt natürlich auch Sprachkurse oder es gibt ein- bis vielsemestrige Programme, vor allen Dingen in den Wirtschaftswissenschaften, an denen man teilnehmen kann.
Die Studenten sind in einen kleinen Club im Studentenviertel Wudaukou weitergezogen. Edzard kauft eine Runde Bier, 50 Cent der halbe Liter. Das sind doch beste Voraussetzungen für wilde Abende. Edzard schüttelt den Kopf. Wegen der Uni feiert er selten. Aber in China gibt's gute und günstige Alternativen.
Man hat hier eine riesige Bandbreite an Restaurants. Und verglichen mit Deutschland ist es hier, der Lebensstandard ist immer noch relativ günstig. Also es ist nicht billig, aber im Vergleich zu Deutschland geht man deutlich öfter essen abends zum Beispiel. Das heißt, man trifft sich einfach abends und das kann dann Korean Barbecue sein oder man geht japanisch essen. Also ich habe noch nie so viele verschiedene Restaurants ausprobiert wie hier in Peking.
Die Studenten, die nach China gehen, teilen Edzards gute Erfahrungen, sagt Susanne Preuschow.
Alle sind begeistert. Die meisten haben wirklich Angst gehabt vor China und Angst gehabt, sich ohne chinesische Sprache nicht orientieren zu können und sind dann einfach begeistert, wie einfach es ist, sich da zu organisieren. Und viele nehmen direkt im Anschluss daran unser Regierungsstipendium in Anspruch und bleiben für ein Studium oder für Teile des Studiums. Und wie ich gehört habe, gibt es ja viele, die auch ihre Existenz mittlerweile in China aufbauen. Also sicher, das ist oft der erste Schritt in eine längere Zeit.
Die Feier in einer WG, das ist das eine, haben wir gerade gehört. Das andere ist natürlich der Teil, für den man vielleicht auch nach China gehen könnte, nämlich praktische Arbeits- und Lebenserfahrungen, vielleicht ein Praktikum zu machen in Peking oder einer anderen großen Stadt. Auf die große Mauer und auf das Essen mit Essstäbchen freut man sich vielleicht. Das ist das, was so zum Standardprogramm der Touristen gehört. Aber wie ist das mit den einfachen Dingen? Wie ist das mit dem Alltag? Den lernt man ja erst richtig kennen, wenn man mal vor Ort ist, auch länger vor Ort ist, auch am chinesischen Alltag wirklich teilnimmt. Und wie geht das dann, wenn man zum Beispiel nach dem Weg fragt, wenn man Müsli fürs Frühstück sucht oder Essen im Restaurant bestellt? Johanna Hauenschild, die meistert genau diese Herausforderungen jetzt schon seit einigen Wochen mehr oder weniger erfolgreich, denn sie ist auf die andere Seite der Erdkugel gereist als Praktikantin. Julia Fiedler hat mit ihr in Peking einen Kaffee getrunken.
Also der erste Eindruck so von Peking war für mich ziemlich laut, ziemlich dreckig. Und man ist wie taubstumm einfach. Man wird ständig angehupt. Die Leute, die schreien ständig.
Johanna ist seit 6 Wochen Praktikantin bei der GIZ in Peking. Sie lebt nicht zum ersten Mal im Ausland, aber China stellt sie vor ganz neue Herausforderungen.
Du gehst in den Supermarkt, in den chinesischen, du kannst ja nicht mal lesen, was auf den Packungen steht, weil es ja nur auf Chinesisch ist. Stand ich erstmal so da, was kaufe ich denn jetzt hier? Und die erste Woche war dann echt schlimm. Also hauptsächlich Chips, Cola, die Sachen, die man kennt, ja, aber...
Das ist Stoff für Anekdoten. Wir sitzen im Café Konstanz, einer deutschen Enklave mit all den Backwaren, nach denen sich Expats verzehren. Johanna ist noch viel zu begeistert vom chinesischen Essen, um Kuchen zu bestellen.
Also ich mag das Essen auch mittlerweile richtig gern, auch wenn man halt so in einer größeren Runde immer isst und so. Das finde ich eigentlich total gemütlich.
Wenn man sich in China zum Essen trifft, stehen die Gerichte in der Tischmitte und werden von allen geteilt. Natürlich muss man dazu erstmal das Restaurant finden.
Ich dachte, dass... viel mehr Leute hier Englisch sprechen, aber es ist nicht so. Also wenn man auf der Straße mal nach dem Weg fragt, die verstehen dich nicht. Ich habe auch schon die Erfahrung zum Beispiel gemacht, auch wenn die kein Englisch sprechen, aber du zeigst ihnen das auf Chinesisch, dass sie dich hinbringen, persönlich. Also ein Mädchen zum Beispiel ist mal 15 Minuten mit mir zur Polizeistation gelaufen. Ja. Das war schon super nett.
An den Wochenenden absolviert Johanna mit ihren Kollegen das typische Touristenprogramm. Wie zu erwarten, auch das nicht ohne skurrile Erlebnisse.
Vor 2 Wochen waren wir an der großen Mauer zum Beispiel. Und also landschaftlich ist es echt super, total schön. Aber für das, dass wir halt Ausländer sind und so offensichtlich auch Ausländer sind, wollte halt jeder ein Foto mit uns. Aber es war halt irgendwo war es dann auch wieder sehr witzig, weil jeder halt immer... Weiß nicht, kann ich ein Foto von dir haben? Und dann die Leute haben mir die Kinder zu sich hingesetzt und wollten noch ein Foto mit dem Kind. Und ja, es war eigentlich schon im Endeffekt ganz lustig. Also echt witzig.
Jeder Tag ist aufregend und Johanna skypt oft mit ihren Eltern. Die wohnen in einem kleinen 200-Einwohner-Dorf in Bayern. Kann Johanna sich vorstellen, nach dem Praktikum noch länger in der Riesenmetropole Peking zu leben?
Kann ich noch gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Wenn es mit der Luftverschmutzung nicht so wäre, glaube ich, wäre es ein super Ort zum Leben auch. Also ich finde die Stadt wahnsinnig schön, auch wenn sie dreckig und laut ist. Irgendwo hatte ich mal ganz andere Vorstellungen von Peking.
Johanna Hauenschild war das, porträtiert von Julia Fiedler. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Who we are. So let's night to get lucky. We're up all 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 night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Die Radio Wissen. Diese Woche hat sich ja hier bei meinem Studium alles um China gedreht. Unser Thema auch in der heutigen Sendung. Und bei einigen ist die Faszination für das Reich der Mitte so riesengroß, dass sie jahrelang die chinesischen Schriftzeichen pauken, um dann nach dem Abschluss später etwas mit chinesischen Unternehmen, mit China, mit dem Land machen zu können, vielleicht auch mit der Kultur. Julia Fiedler ist gerade vor einer Woche aus Peking zurückgekehrt und hat dort unter anderem auch drei junge Leute aus Deutschland getroffen, die schon seit einigen Jahren in China arbeiten, sich da mittlerweile relativ gut etabliert haben. Und gar nicht mal alle von denen haben auch Chinesisch studiert vorher.
Ich bin das erste Mal in 2007 hier hingekommen, im Sommer. Das war während einer Summer School der Universität zu Köln. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann entschieden habe, dass ich wieder hier hinkommen möchte. Ich bin Philipp Hirschler. Ich arbeite bei der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die GIZ ist ein Staatsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland und wir machen internationale Zusammenarbeit.
Ich heiße Angela Köckritz, ich bin 36 Jahre alt, habe Politik, Sinologie und Kunstgeschichte studiert in München, Berlin und Taiwan. Ich bin die Peking-Korrespondentin der Zeit. Ich war davor bei der Zeit internationale Reporterin und Redakteurin, zuständig für Lateinamerika und Asien. Ich hatte bei der Süddeutschen Zeitung ein Praktikum in Peking gemacht, ja, und habe mir das immer sehr gut vorstellen können.
Ich habe BWL studiert. Als ich wieder hier hingekommen bin nach dem Abschluss meines Studiums, habe ich angefangen, intensiv Chinesisch zu lernen für etwa 3 Monate. Das reicht aus, um im Alltag ganz gut zurechtzukommen. Während der Arbeit sprechen wir normalerweise Deutsch oder Englisch.
Ich heiße Julia Hofmann, ich bin 35. Ich habe zuerst Sinologie studiert und dann Fotografie und Grafikdesign. Ich habe einen Kaffee und ich bin freischaffende Grafikdesignerin und Fotografin. Als ich Sinologie studiert habe in Leipzig, war ich mit einer Freundin oft im Café und dann haben wir immer, ich glaube eher so aus Spaß gesagt, wenn wir dann keinen Job finden mit unserem Chinesisch, dann machen wir halt mal einen Café auf. Und das hat sich so bei mir so verfestigt. Ich bin nach Peking gegangen und dachte, ach naja, könnte man ja mal überlegen. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und der meinte, ja klar, warum nicht? Und dann haben wir das so gemacht. Das war eher weniger durchdacht, sondern einfach, wir testen, machen das einfach jetzt.
Ich bin hier in einem traditionellen Hofhaus. Ich habe einen kleinen Dattelbaum, eine ganz wunderschöne Dachterrasse, sehe direkt auf den Trommel- und den Glockenturm in Peking. Es kommen ganz viele Katzen vorbei. Es ist so eine Art Katzenautobahn. Das sind wilde Katzen, die hier auf den Dächern leben. Ja, genau, das ist das Büro bzw. die Wohnung.
Wir sind im alten Teil von Peking. Das ist in den Hutongs gelegen. Wir hatten eigentlich von Anfang an war das klar, dass wir das Café hier aufmachen wollen, weil wir uns hier am wohlsten fühlen in Peking und für mich auch, dass der Teil in Peking ist, der wirklich am allerschönsten ist. Am besten gefällt mir, dass ich frei bin, dass ich nicht jeden Tag ins Büro gehen muss. Das wollte ich noch nie und das gefällt mir sehr gut.
Den Großteil meiner Zeit verbringe ich im Büro. Also in unserem Projekt organisieren wir Veranstaltungen, zum Beispiel also Trainingsveranstaltungen, Symposien, Workshops. Wir unterstützen auch den Dialog der Bundesrepublik Deutschland mit China in den Themen, zu denen wir arbeiten. Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Also im Verbraucherschutz sind das eben der nachhaltige Konsum, Verbraucherrecht, vergleichende Warentests, wie das also die Stiftung Warentest macht, und Verbraucherschutz im Onlinehandel. In der Produktsicherheit sind da Standardisierung, Zertifizierung, Akkreditierung und Marktaufsicht.
Natürlich erstmal ganz viel lesen, schauen, was auf Weibo passiert ist, dem chinesischen Twitter-Klon, Internetrecherche, dann teilweise noch Interviews draußen, Mittagessen, Kontakte pflegen. Oft sind es auch Dienstreisen, da kommt es dann ganz drauf an, wo man ist, ob man in eine andere Stadt fährt oder ganz weit ins Dorf draußen. Man interviewt hier extrem unterschiedliche Menschen, also von Nomaden bis Milliardären.
Kaffee ist eigentlich so die Hauptsache für uns, dass wir wirklich guten Kaffee in Peking haben und deutschen Kuchen und deutsches Frühstück. Ich glaube, das sind so die Hauptsachen, die wir anbieten wollen. Wir haben auch regelmäßig Fotoausstellungen und Musikveranstaltungen.
Ein Unterschied ist, dass man, wenn man verreist, oft gar nicht weiß, auf was man trifft, weil man weder den chinesischen Medien noch so unbedingt trauen kann, was dort drin steht. Es ist einfach sehr schwierig, im Vorfall akkurate Informationen zu bekommen. Also es ist eigentlich immer eine Überraschung, wenn man irgendwo hinfährt. Was natürlich auch eine Beschränkung ist, ist das komplett andere Umfeld. Also man wird hier einfach überwacht. Sie kommen zu einem in die Redaktion und schauen sich durch, was man geschrieben hat oder was man für Unterlagen hat. Und vor allem der größte Unterschied ist, dass man je nach Sensibilität des Themas, viele Themen kann man ganz normal machen, auch extrem schauen muss, dass man andere Leute nicht gefährdet. Also seinen Interviewpartner oder vielleicht die Kollegin, die mir beim Übersetzen hilft. Darauf muss man vor allem aufpassen.
Es ist anders als in Deutschland. Es hat sehr viel Energie, das Leben hier. Es passiert sehr viel, es verändert sich sehr viel. Auf der anderen Seite hat es aber auch Nachteile. Die meisten Dinge kennt man in Deutschland. Das sind zum Beispiel die Luftverschmutzung, der Verkehr. Und es ist auch schwer, wenn man in Peking lebt, einmal rauszukommen in die Natur.
Ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt 1,5. Die ist auch in Peking auf die Welt gekommen. Mein Freund ist Chinese, kommt aus Peking. Mittlerweile ist wegen unserer Tochter so, dass wir schon wirklich überlegen, ob wir nach Deutschland gehen für eine Weile. Vor allem wegen der Luft, muss ich sagen, in letzter Zeit. Und natürlich auch, weil ich jetzt 8 Jahre hier bin und wirklich denke, es ist langsam mal, könnte ich mal was anderes brauchen. Das ist natürlich für mich jetzt dann auch eine große Umstellung. Und für meinen Freund, der war noch nicht länger im Ausland, wäre das dann schon ein großer Sprung.
Es wird nie langweilig. Es gibt immer eine Geschichte. Die Geschichten liegen auf dem Boden oder prasseln auf einen ein. Man trifft wahnsinnig interessante Leute. Es ist einfach ein riesiges, diverses Land. Man kann es problemlos 3 Leben lang machen.
Junge Deutsche in China, porträtiert von Julia Fiedler. Das war's. Mein Studium geht zu Ende für heute. Wenn ihr einzelne Beiträge nochmal nachhören wollt, wenn ihr bestimmte Informationen zu den Themen dieser Sendung sucht, werdet ihr fündig auf www.deradiowissen.de. Da gibt's auch den Podcast von Mein Studium. Und nächste Woche, da kümmern wir uns dann wieder um ein studentisches Thema. Jeden Tag ab 13.30 Uhr hier auf DRadio Wissen. Dann geht es um studentische Grenzgänger. Grenzgänger in jeder Hinsicht. Das wird eine spannende Woche. Ich danke euch fürs Zuhören, sage tschüss, ein schönes Restwochenende noch. Hier am Mikrofon war Armin Himmelrath. Ciao.